wir wussten natürlich im Vorfeld, okay, da scheint Interesse da zu sein. Aber dass es so aus dem Ruder läuft und so viele Leute anzieht, das wussten wir nicht.
Muckbook präsentiert Mensch München. Der Podcast aus unserer Stadt. Mit Jan Rauschning-Fitz.
Ihr hört den Mensch München Podcast. Wir reden mit Leuten, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Weil sie eine Vision haben, weil sie irgendetwas ganz anderes machen als bisher, weil sie Erfolg haben oder auch, weil sie gescheitert sind. Mein erster Gast heute ist David Murlem. Er ist nicht nur DJ, sondern auch bestens vernetzt auf der ganzen Welt in der elektronischen Musikszene. Er hat einen Club in München ganz groß und berühmt gemacht, das Bob Beamon, durch die großartigen Künstler, die man vorher in München so noch nicht hören konnte. Seit einem knappen Jahr betreibt er nun das Blitz zusammen mit seinen Partnern auf der Museumsinsel im Deutschen Museum. Darüber wird er uns erzählen, über sein München, über sein Viertel. Willkommen, David Murlem.
Dein Lieblingsplatz.
Wir sind hier in der Loretta Bar, vor der Tür. Du hast mich hier hingeführt. Warum hierhin?
Weil ich hier extrem viel Zeit verbringe. Also seit ich nach München gezogen bin, vor 10 Jahren, lande ich immer irgendwie hier. Also es ist irgendwie so in einem Viertel, wo ich viel Zeit verbringe, wo ich auch seit ich nach München gezogen bin, wohne. Und irgendwie war das immer so ein Ankerpunkt, wo man sich mit Freunden trifft, wo man Kaffee trinkt, wo man abhängt. Ich sitze eigentlich immer draußen, weil ich rauche. Egal ob Sommer oder Winter, so wie wir jetzt. Ich verbringe eigentlich viel Zeit. Ich mag den Laden gerne. Hat einen guten Vibe.
Wir sitzen jetzt hier direkt an der Müllerstraße. Das ist ja auch irgendwo so eine Nachtleben-Verkehrsader. Hier draußen ist es auch oft immer sehr voll. Jetzt sind wir die Einzigen, ausnahmsweise mal. Aber im Sommer ist ja das hier auch ein beliebter Platz. Gerade weil man auch viele Leute die Straße rauf und runter gehen sehen. Man kann so ein bisschen gucken. Man trifft auch viele Leute. Wie oft musst du hier Hände schütteln, wenn du hier sitzt?
Also Hände schütteln jetzt eigentlich nicht so oft, aber man sieht schon Leute, die man kennt, vorbeilaufen. Und mich freut es eigentlich immer. Ich finde es eigentlich angenehm, in einem Setting zu sein, wo es Leute gibt, die man kennt oder die man auch mag oder wo man sich Hallo sagt oder zunickt. Ich finde es eh so ein bisschen. Ich habe mir da ehrlich gesagt ziemlich schwer damit getan, als ich nach Deutschland zurückgezogen bin, weil es eigentlich in den Städten, wo ich davor gelebt habe, so gang und gäbe ist, so zwischenmenschlich auch fremde Menschen zu grüßen. Wenn man sich auf der Straße läuft und wenn der Blick sich kreuzt irgendwie, dass man sich halt zunickt, auch einem vollkommen fremden Menschen. Und ich erinnere mich noch genau, als ich hierher gezogen bin, habe ich das immer bei ein paar Leuten gemacht. Und ich wurde eigentlich immer angeschaut, als ob ich aus irgendeiner Klinik entlaufen bin, aus irgendeiner Nervenanstalt. Aber ich finde es schön, wenn man sich grüßt irgendwie, wenn man Leute sieht.
Aber wenn man das Gefühl hat, grüß
Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich suche die Müllerstraße 54.
Also hier ist die 47 und musste die 54 eigentlich noch ein Stück weiter rauf sein, aber auf der rechten Seite. Ich würde mal ein Nummernschild auf der Seite, wo wir sitzen, weil die ungeraden sind gegenüber. Ja. Die 54 ja, müsste...
Halt die 54 ist, glaube ich, da oben. Ist das nicht die alte Sauna?
Nein. Es könnte die Sauna sein.
Ich glaube, das ist da vorne.
Also mein Gefühl sagt mir auch, es ist gegenüber von der Hoffisterei da gleich.
Danke.
Gerne. So, haben wir gleich mal Hallo gesagt hier auf der Straße.
Eben.
Die Müllerstraße, ich meine, hier hat... Wir haben hier diese Anwohnerinitiative. Es wird viel geschrieben über die Müllerstraße. Die Müllerstraße ist ein richtiges Problemviertel auf eine München-Art und Weise natürlich. Ja, wir haben hier große Probleme mit Clubs, die ewige Geschichte mit der Registratur, die hier wahnsinnige Probleme hatte und letztendlich auch schließen musste. Wie siehst du die Entwicklung hier in der Müllerstraße?
Also was ich schade finde für mich ist, also das ist auch das, warum mich das Viertel angezogen hat oder wo ich aufgewachsen bin, war das schon immer so eine Gegend, die ich spannend fand. Deswegen war es klar für mich, dass ich hierher ziehe, als ich zurückgezogen bin, nachdem ich 10 Jahre weg war. Aber für mich steht das Viertel, auch wenn man so in die 60er, 70er Jahre guckt, schon als ein sehr aufgeschlossenes, weißt du, so einer der ersten großen wirklichen Homo-Viertel in Deutschland und steht für mich eher für so Freiheit, freien Lebensgeist, laissez-faire und so weiter. Und das finde ich eher schade, dass das so ein bisschen verloren geht. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht einer, der laut aufschreit bei Gentrifizierung, weil das ist so der natürliche Lauf der Dinge. Also es gibt halt eine Gegend und die wird halt spannend, weil sie halt billig und rough ist. Und dann ziehen halt Leute hin, weil es billig und rough ist, weil sie da eben halt freier oder nicht so unter den Zwängen des Kapitals, jetzt wird es ganz deep erleben müssen und dann wird es halt attraktiv für andere Leute und spannend und dann ziehen immer mehr Leute rein und dann gehen die Mieten hoch. Das ist auf der ganzen Welt überall das Gleiche und sich darüber zu beschweren und aufzuregen ist so ein bisschen, es gehört halt dazu, was in München so ein bisschen schade ist, dass du halt nicht so viel Raum hast. Es gibt nicht so viele Viertel, die neu erschlossen werden können. Das heißt, es gibt immer weniger Raum. Außer man geht natürlich weiter raus. Das ist vielleicht so ein bisschen schade.
Gibt es einen Ort, an den du nie gehen würdest in München, weil du sagst, das ist überhaupt gar nicht meins. Das ist ein Ort, da fühle ich mich nicht wohl. Also hast du so deine, du bist jetzt hier im Glockenbachviertel, wohnst hier, arbeitest hier, dein Club, das Blitz ist auch gleich um die Ecke. Du bist ja schon dann so eine Art Kiezmensch. Und gibt es quasi Orte, an die du nie gehst, aber mit Absicht nie gehst?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin so ein Kiezmensch, aber das ergibt sich halt so, ich mag halt in München die Bequemlichkeit, ich wohne hier, mein Studio, Büro ist hier, also ich kann alles zu Fuß machen, das genieße ich schon. Und dann hat man, aber man hängt dann schon auch so in so einem Mikrokosmos fest. Also ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Ort, wo ich per se nicht hingehe. Aber egal wo auf der Welt eigentlich, ich finde, es kommt immer so auf die Einstellung, die Perspektive an, weil man kann überall irgendwie was Gutes rausziehen.
Du bist nach vielen Umwegen wieder nach München zurückgekommen. Was war denn der Grund dafür? Ich meine, du warst international viel unterwegs, Tel Aviv, New York. Wir denken ja immer von München als Dorf. Und gerade auch im Nachtleben-Kontext ist es ja eigentlich eher ein schwieriges Pflaster. Wir sind kein wildes Berlin mit unglaublich vielen Räumen. Auch alles ist sehr kompakt. Man muss immer aufpassen, dass man nicht die Lärmbelästigungsklagen einsammelt. Ja. Das ist ja eigentlich kein Ort, wo man sagen würde, das ist wie jemanden, der das tut, was du tust, jetzt die Anlaufstelle Nummer eins ist. Wieso bist du wieder zurückgekommen?
München ist tatsächlich vielleicht ein bisschen schweres Pflaster, aber nichtsdestotrotz gibt es hier krass viel. Also teilweise phasenweise zu viel. Ja, also es ist manchmal so, das geht so in Wellenformen, dann verschwinden wieder ein paar Sachen und dann gibt's was. Aber ich finde schon, wenn du das so mit anderen Städten dieser Größenordnung vergleichst, wie viele Labels es hier gibt und Clubs und Leute, die sich engagieren und also ich habe vor kurzem mit einem Agent geredet, der zu ihm gesagt hat, was ist denn bei euch in München los? Also wir kriegen teilweise aus London und Paris nicht so viele Anfragen wie aus München. Also es gibt schon enorm viel hier. Also das ist, das kommt so ein bisschen dazu. Aber wie gesagt, ich hatte nie diese bewusste Entscheidung, ich muss jetzt in München bleiben. Ich bin auch immer noch offen wegzugehen, aber es gibt auch keinen Masterplan wegzugehen, sondern ich finde so, klar muss man im Leben planen, vor allem wenn man Familie hat und so weiter, aber so eine gewisse Offenheit will ich mir immer vorbehalten, weil man nie weiß, was passiert oder wohin es einen trägt.
Was ist so deine Vision für die Stadt? Was glaubst du, wo werden wir uns hin entwickeln?
Ich finde es gerade zum Beispiel interessant, dass die Stadt schon einige Dinge zulässt, die interessant sind. Ob es jetzt dieses Schiff ist auf der Brücke oder also selbst der Blitzclub, ja, also selbst der Fakt, dass wir in diesem Gebäude sind, so prominent, mitten auf der Brücke, da muss es ja auch Leute gegeben haben, die das erstmal zugelassen haben. Also steht es mir jetzt auch nicht zu, sich so krass zu beschweren, aber generell ist, glaube ich, in München herrscht generell wenig Freiraum für viele Dinge. Und ich glaube halt, das Problem mit den Kosten in der Stadt ist, wenn eine Stadt nur noch erschwinglich ist, mit extrem viel, also wenn es so teuer wird, dass dann viele interessante Menschen da nicht leben können. Ich fände es toll, wenn von behördlicher Seite aus auch so ein gewisses Bewusstsein dafür entsteht, was alles Kultur ist. Weil das ist, glaube ich, ein Hauptproblem hier in der Stadt, dass du ein enormes Bewusstsein für High Culture hast, Fine Arts, ja, also alles, was halt in der Pinakothek oder Philharmonie oder was auch immer, aber du hast nicht so ein Bewusstsein für Contemporary Arts oder ob das jetzt Nightlife ist oder junge Künstler, die Raum brauchen, um arbeiten zu können, um sich ausdrücken zu können, dass es dafür einfach und da, glaube ich, Räume zu schaffen, Lebensraum zu schaffen, Ateliers zu schaffen und so weiter, wenn da mehr Bewusstsein herrscht, wird da auch mehr entstehen, aber das ist halt eine Frage, das ist auch eine sehr politische Frage und da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so into it, dass ich da ein Urteil mir erlauben könnte, wo wirklich die Reise hingeht.
Cool. Ich würde sagen, wir zahlen mal unseren Kaffee und fahren mal rüber ins Blitz.
Können wir machen.
Und sind dann gleich dort wieder da und quatschen ein bisschen über deinen Club, der ja bald auch ein Jahr alt wird, Mensch.
Bald ein Jahr.
Time flies.
Very fast. Very, very fast.
Okay, bis gleich.
Das Interview.
Bequem so?
So ist gut oder muss ich näher ran?
Nee, 1A.
Perfekt.
1A, bestens.
Ja, hier ist es auch ruhiger. Also. Hier hast du zumindest eine gute Akustik für die Aufnahme.
Das ist genau der Punkt, warum ich hier sitzen wollte. Wir nehmen ja hier auch, wie gesagt, viel Hintergrund mit und so. Und,
da wirst du hier nicht viel hören.
Genau, weil es einfach ein Furz trocken ist. Genau, deswegen ist wollte ich hierher. Wir sitzen hier direkt auf dem Dancefloor. Ja, und es sieht natürlich alles furchtbar krass aus. So, alles ist aus diesem schönen Holz. Und mit diesen symmetrischen Einbuchtungen hier. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Das sieht aus, als hätte es von vorne bis hinten Methode. Hier wird dem Sound alles untergeordnet. Ist es wirklich so durchperfektioniert, wie alle sagen?
Also alles geht nach dem Prinzip Form follows Function. Es gibt hier kaum eine Oberfläche ohne Funktion, ohne akustische Funktion. Und es ist extrem durchdacht. Klar, da haben extrem viele Leute irgendwie... Es war eine spannende Zeit, weil ich so generell... Mir ist ja Akustik und Sound generell sehr wichtig. Wobei ich immer betonen muss, dass es für mich auch nur ein Werkzeug ist. Also das ist nicht, ich finde es nicht wichtig, weil es geil ist, sondern ich finde es wichtig, weil du damit etwas ganz Klares bewirkst bei der Crowd und bei den Gästen und so weiter. So glaube ich zumindest. Da haben dann ganz viele Leute hier mitgewirkt, die uns dabei geholfen haben, unsere Vision irgendwie in die Tat umzusetzen. Also das kamen ganz viele Ideen aus verschiedenen Richtungen. Es war so ein bisschen so eine wahnsinnige Zeit, weil man irgendwie so eine verrückte Idee hatte. Und dann musste man irgendwie alle Leute, die mitwirken, irgendwie mit auf diesen Zug bringen und sagen so, hey, lasst uns spinnen, lasst uns crazy sein. Und dann wurde natürlich in jedem Bereich versucht, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Was habt ihr angefangen mit der Planung? Warst du da von Anfang an dabei?
Ich war von Anfang an dabei, ja. Also es war eigentlich relativ schnell. Aber so, ich würde mal sagen, so im Sommer 2016, August, sowas haben wir mit der Konzeption begonnen. Wobei man sagen muss, dass wir alle hier so viele Ideen reingesteckt haben. Und es ist natürlich nicht was, hey, lass uns einen Club machen, wie macht man das eigentlich? Sondern jeder, der hier mitgewirkt hat, ist so lange schon im Club, Nightlife, Restaurant, whatever Bereich tätig. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich habe ja aus dem Nichts irgendwie einen Club geplant, sondern da steckt ganz viele lange Jahre sich Gedanken machen über Themen drin, die dann hier ihren Ausdruck gefunden haben.
Und ist es jetzt so, wie du es dir erträumt hast? Oder?
Also für diesen Ort ist es eigentlich genau so, wie ich es mir erträumt habe, wenn nicht noch krasser eigentlich. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel diese Anlage hier steht. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass die Akustik so übertrieben krass wird. Also das waren schon ganz anfänglich so Ideen, die im Kopf rumgeschwirrt haben. Aber teilweise so, ja, teilweise habe ich mich da selber belächelt, weil es ist so verrückt, dass so weit kann man nicht gehen. Also auch mit dem Soundsystem. Bin da zum Beispiel mit dem Konzept ins Rennen gegangen, wo ich wusste, ich wollte einfach, mein Lebenstraum war es, so ein System zu bauen. Und ich habe einfach ein Konzept in den Raum geworfen, das so krass over the top war, dass ich halt gehofft habe, hey, selbst wenn 60% von diesem Konzept irgendwie Wirklichkeit werden, bin ich immer noch krass weit vorne. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich halt Partner habe, die so verrückt sind, die sagen, hey, geile Idee, machen wir genau so.
Die Eröffnung war ja ein bisschen chaotisch. Die Polizei kam, ja. Es hieß anfangs, es gäbe keine Gästelisten, dann gab es doch irgendwie Gästelisten, da gab es danach, ja, ich mag das Wort eigentlich, aber es gab ja schon einen regelrechten Shitstorm, auch in den Bewertungen.
Oh, definitiv.
Definitiv.
Ich glaube auch, dass es bis heute es Leute gibt, die da haten oder das übel nehmen. Also ich wurde, glaube ich, noch nie so oft in meinem Leben als Lügner und als Ding bezeichnet. War schon auch crazy.
Was war denn da los? Was ist denn da passiert?
Ich hatte keinen Bock auf dem Opening. Das war so die Grundintention. Und das fanden, also alle meine Partner sind da mitgezogen. Die haben das gleich gesehen. Ein Club, der von vornherein so, also der sich auf die Fahne schreibt, Inklusion und eben kein Shishi und wo es um Tanzen geht und um Musik und wo du einen sehr demokratischen Dancefloor hast, also wo sich von einem, Arbeiterklasse-Kid, das ums Überleben kämpft, bis zum schicken Investmentanwalt, alle treffen auf dem Dancefloor und eben diese sozialen Ungleichheiten ausgemerzt werden beim Tanzen, also im Laden, dem diese Dinge so wichtig sind. Ist es, finde ich, absurd, dass du ein Opening machst mit Gästeliste und dann sind da nur wichtige Leute. Und dann habe ich gesagt, hey, wir machen das jetzt einfach so. Wir machen einfach auf, ohne großes Trara. Wir kündigen kein Line-Up an. Wir machen auch nicht Soft-Opening und all diesen ganzen Käse und Quatsch, den alle Läden immer machen, machen wir nicht, sondern wir sperren einfach die Türen auf. Jeder kann kommen, der will. Es gibt auch keine Gästeliste, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Leute werden schon nach und nach kommen. Ja, das war so die Idee. Und mein Traum war halt immer so, ey, die beste Möglichkeit, den Leuten den Stock aus dem Arsch zu ziehen, ist hier Open Bar, Free Drinks, Aber ich wollte das halt nicht promoten, sondern ich habe halt gesagt, hey, als wirklich als Geschenk an die Stadt, an die Leute, weil wir mit allen feiern wollen. Ich finde es einen coolen Move, wenn die an der Bar stehen und sagen, hey, Gin Tonic, hier ein Zehner oder whatever. Und dann so, nee, ist for free. Fand ich geil. Und dann kam es so langsam an die Umsetzung, wie wir halt das Opening gestalten. Und dann war es halt so, okay, machen wir eigentlich Restaurant und Club an einem Tag auf? Also wie gestalten wir den Abend? Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen das Restaurant um 8 Uhr abends als private Feier. Und um 0 Uhr geht der Club auf und dann geht die Party los. Und es gab aber tatsächlich für das Club-Opening keine Gästeliste. Wir haben dann natürlich gemerkt, dadurch, dass wir so extrem wenig Presse gemacht haben und nichts gemacht haben, außer diese Pressemeldung rauszugeben, dass dadurch so eine ganz brenzlige Situation entstanden ist und es wahrscheinlich viel mehr Hype gegeben hat, als wir gedacht haben. Also ich habe bis zu dem Abend, wir wussten natürlich im Vorfeld, okay, da scheint Interesse da zu sein, aber dass es so aus dem Ruder läuft und so viele Leute anzieht, das wussten wir nicht. Das Einzige, was dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war, dass eben so viel vor der Tür los war, dass wir praktisch um 12 die Türen aufmachen wollten und um 3 nach 12 die Polizei gesagt hat, nee, das bleibt mal schön zu. Und hier drin war es nicht voll. Also hier drin waren vielleicht 300 Leute, schätze ich mal 300, also alles andere als voll. Und es war für uns natürlich schrecklich, weil wir so, okay, wir haben da 1000 Leute, die für uns gekommen sind. Also ich glaube, da waren sicher 2.000, 3.000 Leute vor der Tür. Also das war auch Chaos, richtig. Und wir waren überfordert, ganz klar. Und ich glaube, der einzige wirkliche Fehler, den wir danach gemacht haben, vorrangig ich, war, dass wir hätten eigentlich das, was ich dir gerade erzählt habe, in ein paar Sätzen auf Facebook am nächsten Tag einfach publik machen sollen. Aber wenn du nach so einer Opening-Nacht und auch dann dieses Feedback liest, also es war ja richtig krass teilweise mit Leuten so, ihr seid hinterhältig, dann wo Leute gehört haben, dass es Free Drinks gab, ihr wolltet euch gutes Feedback erkaufen. Also wenn du mit so reinem Herzen und nur den besten Intentionen an so eine Geschichte rangehst und es dann so rechts, links rumgeschleudert kriegst, dann war ich war nicht am nächsten Tag in der Stimmung, da irgendwie so ein Statement abzugeben. Und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, wir sagen jetzt einfach gar nichts.
Das ist natürlich ganz schön bitter gelaufen. Jetzt, wo ich höre das auch so zum ersten Mal, wie das so gelaufen ist. Weil für mich ist auch, wenn ich Leute frage, was ist für dich der Blitzclub, ist es eben tatsächlich in vielen Köpfen ganz anders. Es ist eben ein teurer Club. Der Eintritt ist immer sehr hoch. Die Getränke kosten viel. Und dann natürlich das Chaos beim Opening, das es dann nochmal so geprägt hat.
Aber ist es wirklich so? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, also dieser Club ist bewusst billig. Ich verstehe natürlich, dass München eine Stadt ist, die insgesamt teuer ist, wo Leute kämpfen müssen. Aber die Stadt ist natürlich auch für uns teuer. Weißt du, der Flughafen ist weit weg. Und ich glaube, dass die Leute haben diese Kleinigkeiten oft nicht im Blick. In einer anderen Stadt bringst du halt die DJs vom Flughafen zum Hotel für 10 Euro. Und bei uns kostet es halt pro DJ, dass die hin und zurück kommen, 180 oder 170 Euro. Das musst du bei jedem DJ draufrechnen. Und so lauern so überall diese kleinen Sachen. Und ich finde, dafür ist das, was in München geboten wird, also nicht nur bei uns im Blitz, ist insgesamt die Preisstruktur, gerade im internationalen Vergleich, krass billig. Also was du hier bekommst für 10, 12, maximal 15 Euro, also finde ich, also ich tue mich echt schwer mit diesem, ey, es ist teuer.
Woher kommen deine ganzen Kontakte? Woher kennst du diese ganzen Leute? Oder fragst du da wie ein normaler Mensch an? Also so wie ich mir das vorstelle, hast du dann 30.000 Kontakte in deinem Handy und dann rufst du mal schnell an und sagst, hey Sven, wie sieht's aus? Komm mal rüber. Und er sagt, klar, David, machen wir. Und woher kommen deine Kontakte? Oder sind es am Ende gar nicht die Kontakte, die deinen Erfolg ausmachen?
Ich glaube, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Leidenschaft. Ich glaube, Leute, die mit mir arbeiten, merken, dass es mir eben zum Beispiel nicht nur ums Geld geht, sondern dass ich mit dem Herzen dabei bin und dass es mir eben auch um Inhalte geht. Und sowas wächst natürlich mit der Zeit. Also ich lebe jetzt in diesem Musikkosmos, ich gehe aus in Clubs und feiere, seit ich 14 bin. Und lege eigentlich auch auf, seit ich 15 bin. Aber ich bin einfach in diesem Musikkosmos schon von Day One, seit ich denken kann, drinnen. Und da lernst du natürlich Leute kennen und interessierst dich für Leute und gehst in Clubs und hörst dich an, wie die auflegen. Und dann sprichst du mit denen. Und so entsteht, also das wie gesagt, das klingt so steril, wenn ich sage Netzwerk und Kontakte. Das klingt so Investmentbanker-mäßig, sondern das sind oft Freundschaften und Leute, für die man sich interessiert. Ich glaube, gerade in dem Business mit diesem ganzen Nightlife und so, die Leute haben halt echt viel Ego. Und ich glaube, dass das den meisten Leuten eher im Weg steht, als dass es sie pusht.
Also ich gehe an solche Dinge immer so sehr unbelastet ran. Und wie gesagt, wenn ich eine Idee habe, ob das jetzt ein bekannter Name ist oder ein total unbekannter Name, dann brenne ich für die Idee. Und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Dass ich, wenn ich will, dass jemand hier spielt, dann beiße ich mich fest wie eine Zecke und beiß mich so lang fest, bis es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Dann fange ich wieder von vorne an.
Jetzt würde ich dich gerne erstmal fragen, wahrscheinlich gibt es mir keine ehrliche Antwort darauf, aber welcher DJ, den du gebucht hast, ist denn der schlimmste gewesen mit den höchsten Ansprüchen?
Da gebe ich dir tatsächlich keine Antwort drauf, weil ich das fies fände. Das wäre nicht cool.
Okay, dann stelle ich die Frage mal ein bisschen entschärfter. Haben die großen DJs tendenziell mehr Allüren oder sind das tendenziell immer eher ganz geerdete, bodenständige Typen?
Also tendenziell sind, umso größer der DJ wird und umso erfolgreicher und bekannter ist, umso weniger Allüren und bodenständiger ist er tatsächlich. Ich glaube aber, wie gesagt, das ist immer eine Frage der Perspektive. Und man darf, gerade bei DJs, die viel touren, die sind, also das ist ein krasses Leben. Du bist in der Nacht, Alkohol, Party, vom Flughafen zu Flughafen, anderes Land. Du weißt manchmal nicht, wo bin ich jetzt eigentlich? Ja, dann die ganze Zeit eine andere Sprache. Das ist, da wird viel von einem abverlangt. Und dann sollen sie noch dastehen und immer lächeln und immer gut drauf sein und immer nett und höflich sein. Arschlöcher gibt's überall, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, treffe ich eigentlich immer nur nette und aufgeschlossene Menschen und versuche halt selbst, wenn ich merke, okay, da ist jemand vielleicht gerade nicht so offen, ja, vielleicht ist der einfach schüchtern oder vielleicht kann er nicht so gut Englisch oder vielleicht tut er sich gerade schwer und ich, also meistens geht es auf, dass wenn man sich Mühe gibt, Menschen kennenzulernen, also ich tue mir da überhaupt nicht schwer. Ich finde, jeder, der die Welt bereist und Menschen Musik vorspielen kann, muss jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen und wahnsinnig glücklich drüber sein, dass er das machen darf.
Klasse Schlusswort eigentlich, oder?
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, dass du so unkompliziert Zeit für uns hast, dass du mir hier deinen Club gezeigt hast. Ja, wir sind dann bald wieder da mit Mensch München, präsentiert von Muckbook und Ikone Media. Folgt uns, abonniert uns, liked uns, sagt uns unsere Meinung per Mail, per Facebook, per Brieftaube.
Sagt auch mal das, was ihr mögt.
Und genau, nicht bitte das, sagt nicht mal, mögt. Was ihr mögt. Genau. So ist es.
Mensch München. Moderation Jan Rauschning-Fitz. Redaktion Jan Kratziker, Sarah Möller, Marion Hertel, Hardy Röde. Sound Axel Fischer-Neuschwander. Regie und Produktion Ikone Media. Alle Folgen, Tipps und Informationen findet ihr unter www.muckbook.de.
Genau, hast du noch ganz schnell 10 Lieblingsorte für mich?
10 Lieblingsorte? Oh, ich gehe wahnsinnig gerne in den Tierpark mit meiner Tochter, obwohl ich eigentlich Zoos immer verdammt habe, weil ich das so mit Tierhaltung und Gefangenschaft und so eigentlich ein Problem damit habe. Aber es ist einer der Orte, wo ich am liebsten mit meiner Tochter spazieren gehe. Und ich gehe wahnsinnig gern im Sommer in Nymphenburg, in den Schlosspark. Und Loretta gehe ich sehr gerne. Und zum Waldmeister. In Schwabing gehe ich sehr gerne. Und ins Charlie gehe ich sehr gerne an einem Samstag. Und was fällt mir noch ein? Es gibt so viele Orte. Ich bin wahnsinnig gerne im Englischen Garten. Großhesseloher See.
Wo gehst du am liebsten essen, außer im Blitzrestaurant?
Aber ich tue mich schwer. Ich koche eigentlich am allerliebsten zu Hause, um ehrlich zu sein. Ich bin dadurch, dass ich jetzt irgendwie, ich gehe nicht mehr so viel raus, was total schade ist, weil du bist einfach am Wochenende, bist du im Club, immer und dann hast du die Familie und dann bist du müde und abends versuche ich eigentlich, also vor allem seit ich ein Kind habe, ich bin eigentlich wahnsinnig viel zu Hause, was ich aber auch manchmal echt extrem schade finde.
Und in welche Synagoge gehst du?
In die am Jakobsplatz. Also eigentlich bin ich früher in die in der Possartstraße gegangen, aber... Weil ich da, also ich bin in Oberföhring aufgewachsen und das meine ganze Familie ist da. Meine Großeltern sind in Bogenhausen, hatten die eine Wohnung. Und dadurch bin ich immer in der Possartstraße beim Prinzregentenplatz gegangen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier wohne, gehe ich schon seit ein paar Jahren in am Jakobsplatz.
Dann machen wir hier Schluss.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Danke fürs Zuhören.